Ihr könnt schon mal die Apostelgeschichte aufschlagen, Kapitel 1. Das, was mir der Herr in letzter Zeit sehr aufs Herz gelegt hat. Einfach diesen Wunsch, mehr, für mich persönlich mehr ein Mann des Gebets zu werden. Und ich habe dieses Studium gemacht durch die Apostelgeschichte, durch einfach alle Stellen mal aufgeschlagen, wo der Herr, wo die Leute beten dort, die Jünger beten und was passiert. Und das ist sehr herausfordernd. Es ist sehr ermutigend. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Dinge lese, ich denke mir, ich möchte es erfahren. Ich möchte nicht Gottes Kraft, Gottes Heiligen Geist, sein Wirken, sein Reden zu mir erfahren, was weiß ich, zweimal im Jahr auf irgendeiner Konferenz oder so, sondern jeden Tag. Ich denke, das ist biblisches Christentum, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Das ist, was Gott für uns hat. Das ist, wo wir hinwachsen sollen. Das ist unser Vorbild. Und ich wünsche mir das für mich selbst, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir immer mehr wachsen in diesen Dingen. Wirklich im Gebet Gott nahe zu sein. Diese Offenheit für die geistlichen Gaben, für sein Reden. Diese Freiheit in ihm. Also ich will heute das gemeinsam mit euch machen, einfach durch die Apostelgeschichte durchgehen. Und ich hoffe, es wird euch genauso herausfordern, wie es mich herausgefordert hat. Wir werden heute viele Bibelstellen aufschlagen. Ihr könnt einfach mitblättern. Aber das ist biblisches Christentum, was wir hier sehen. Und ich tendiere mehr dazu, so ein Gschachtl-Huber zu sein, sagt man in Wienerisch. Ein Workaholic, einer der Aktivist irgendwie, der drauf losrennt, der gern Sachen tut. Aber Gebet ist wirklich, wo die Kraft herkommt. Da ist, wo wirklich, wo sich's abspielt. Und wirklich, Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr wie viel tun? Nix. Und ich schaue auf mein eigenes Leben zurück und ich denke mir, hey, ich habe so oft schon so viel Energie verpufft. Wie anders wäre es gelaufen, wenn ich einfach gebetet hätte. Ich denke, da kommt die Kraft her, da passieren die Dinge. Wir beginnen in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, in Vers 12, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und den Jüngern aufgetragen hat, in Jerusalem zu warten. Heißt es hier, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das Erste, was die Jünger tun, nachdem Jesus aufgefahren sind, sie kommen zusammen, sie verharren im Gebet. Dann kommt diese Situation auf, wo sie einen Apostel wählen wollen. Und wieder beten sie um Führung. In Vers 24, sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige uns von diesen beiden den einen, den du auserwählt hast, damit er das Los dieses Dienstes und das Apostelamt empfängt. Und ich glaube, die waren ein bisschen daneben. Ich denke, sie hätten besser noch auf den Heiligen Geist gewartet und er hätte sie anders geführt, nicht durch Losen. Ich glaube, dass der Apostel Paulus wirklich derjenige war, den der Herr auserwählt hat. Aber wir sehen, dass sie vor den Herrn kommen und beten. Im Kapitel 2, als Antwort, als Reaktion, wieder die Jünger sind versammelt in diesem Obergemach. Sie sind zusammen und beten. Sie warten auf den Herrn. Und als Folge darauf gibt der Herr seinen Heiligen Geist im Kapitel 2, wo der Ort erfüllt wird mit einem Brausen und der Wind und die Zungen von Feuern auf jeden von ihnen und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, fangen an in neuen Sprachen zu reden. Der Apostel Petrus geht nach draußen, fängt an zu predigen und wir lesen im Vers 41, oder 40, da ermahnte sie und sagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Hey, so eine Predigt möchte ich mal halten. Das ist Erweckung. 3000 Menschen, die sich bekehrt haben. 3000 Menschen gerettet. Und dann geht es weiter im Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wieder, sie verharrten im Gebet. Und da kommt die Kraft her, die Wunder und Zeichen der Apostel. Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Wieder im Tempel zum Gebet und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichter des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr war tagtäglich hinzu, die gerettet werden sollten. Kapitel 3, Vers 1. Petrus ab und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte zusammen hinauf in den Tempel. Wieder sie gehen zum Gebet in den Tempel. Und dort, ihr kennt die Geschichte, hat Petrus dieses Wort der Erkenntnis vom Herrn, wo sie bei diesem Gelähmten vorbeigehen und der Herr sagt, hey, der hat Glauben, der, ich will ihn heilen. Und kennt die Geschichte, der Gelähmte wird geheilt, aus diesem Kontext des Gebets heraus. Und Petrus fängt an zu predigen zu dieser Volksmenge, die zusammengekommen war aufgrund dieses großen Wunders. Wir lesen im Kapitel 4, Vers 4, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. 5000 Männer allein, die da gerettet wurden. Wahnsinn. Und dann in Vers 13 natürlich, die Ältesten der Juden wollen die Apostel verhören. Und in Vers 13 heißt es, als sie die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist, was Gebet ist. Mit Jesus sein, Gemeinschaft mit ihm verbringen. Sie waren mit Jesus gewesen. Und die Gemeinde betet. Als sie entlassen waren, sie hatten sie bedroht. Vers 23, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen und haben wieder gebetet. Die Reaktion darauf sehen wir in Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wieder, Heiliger Geist wurde gegeben auf in diesem Kontext vom Gebet. Und da war die Kraft Gottes spürbar. Erdbeben, Heiliger Geist. Kapitel 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Wieder im Tempel. Ich denke wieder, um zu beten. Dann wurden die Apostel gefangen genommen, der Engel öffnet die Tür und sie verkündigten täglich Jesus. Vers 42. Kapitel 5. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also wieder die Kraft des Gebetes. Herr tut Wunder in diesem Kontext. Kapitel 6, Vers 2. Dieser Konflikt mit zwischen den griechischen Witwen und den jüdischen Witwen sich benachteiligt gefühlt haben. Das heißt im Vers 2 im Kapitel 6, die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort vernachlässigen und die Tische bedienen. Und dann werden diese Diakone gewählt. Und im Vers 6 heißt es, diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Wieder Gebet für die, die dienen. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wieder Gebet. Im Vers 4 sehen wir ganz deutlich die Prioritäten, die die Jünger hatten. Er sagt, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das war ein wichtiger Teil ihres Dienstes und ihres Lebens. Das Wort Gottes ist gewachsen in diesem Kontext und es gab diese Erweckung. Als nächstes sehen wir den Stephanus. Vers 8 im Kapitel 6. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und dann, wir kennen die Geschichte, dass sie ihn anklagen und letztendlich steinigen, weil sie nicht hören wollen, was er ihnen zu sagen hat. Vers 59, und sie steinigten den Stephanus und der betete, sogar als sie ihn gesteinigt haben. Es gibt uns eine Vorstellung von dem, was die Apostel meinen, wenn sie sagen, betet ohne Unterlass. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies getan hatte, im schlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Stephanus betet für seine Mörder und ich glaube, das hat einen Eindruck hinterlassen auf dem Saulus, der später der Paulus wurde. Ein wichtiger Schritt hin zur Bekehrung in seinem Leben. Wieder ein Menschen, der gebetet hat, hat er gesehen. Ein Menschen, der sogar in seiner Todesstunde, sogar unter schlimmster Verfolgung in Beziehung stand mit seinem Gott. Und er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Kapitel 8 sehen wir dann die Erweckung in Samaria. Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Vers 17. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Heiliger Geist wird gegeben durch das Gebet der Apostel. Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Wieder Gebet. Und Gebet ist nicht nur reden, sondern Gebet ist auch hören auf den Herrn. Aber offensichtlich ist der Philippus hier in einer Verfassung, wo er hören kann, in einer Haltung des Gebetes. Und der Herr führt ihn. Vers 29, der Geist wieder sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesen Wagen an. Und der Kämmerer bekehrt sich. Wieder Führung durch den Heiligen Geist. Kapitel 9 bekehrt sich der Saulus und wir zum Paulus. Vers 10, es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Ananias, er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Und der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Also Philippus betet. Und in diesem Zwiegespräch, in diesem Gespräch mit Gott, fängt der Herr an, zu ihm zu reden und fängt an, ihn zu führen. Und in Vers 11 sagt er, geht es weiter und er sagt, denn siehe, er, der Paulus, betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Also auch der Paulus betet. Und er bekommt dieses Wort vom Herrn, diese Führung vom Herrn als Folge seines Gebets. Beiden Enden. Philippus, ein Mann, der im Gebet ist, der Herr führt ihn, auf dem anderen Ende den Paulus. Führung als Folge von Gebet. In weiterer Folge sehen wir wieder Petrus, wieder ein Ausschnitt aus seinem Dienst, wie Petrus heilt und Tote auferweckt. Kapitel 9, Vers 40. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabea, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Tote auferweckt. Er hört das Gebet. Ups. Kommt der Cornelius im Kapitel 10 im Vers 2. oder fangen wir in Vers 1 an, ein Mann, aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann vor der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viel Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde deutlich, wie ein Engel des Herrn zu ihm hereinkam und sagte: Cornelius. Und dann spricht er zu ihm und sagt: Geh zu dem Simon Petrus, der in Joppe ist. Aber ich frage mich, warum der Herr gerade zu Cornelius gesprochen hat. Das heißt von ihm, dass er ein Mann war, der alle Zeit zu Gott betete. Und wir sehen wieder diese Führung, der Herr kann zu ihm sprechen. Und wieder so eine Sache, zur selben Zeit betet der Paulus, Entschuldigung, der Petrus in Joppe und er sieht diese Vision von diesem Leinentuch, was vom Himmel kommt und der Herr sagt, iss. Und er sagt, nein, nein, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Er sagt, na, was ich rein genannt habe, das nenne du nicht, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht unrein. Und wieder Führung in diesem Kontext von Gebet. Vers 9 haben wir das. Am folgenden Tag aber, während jene reisten, um sich die Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Und er wurde hungrig und verlangte zu essen, und während aber sie ihm zubereiteten, kam eine Verzückung auf ihn und dann bekommt er diese Version. Also wieder auf beiden Seiten das Gebet und auf beiden Seiten Menschen, die so in Beziehung sind mit Gott, dass er sie führen kann, so im Gespräch sind mit Gott, dass er sie führt. Waren offen für ihn und haben den Herrn gesucht. So konnte er sie führen. Und dann kommt der Heilige Geist auf die Heiden, während der Paulus betet. Kapitel 10 im Vers 45. 14, 44. Während der Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Also auch wieder beten, Lobpreis, in Sprachen beten. Das Erste, was sie tun, nachdem sie von neuem geboren sind. Kapitel 12 kommt der Petrus ins Gefängnis. In Vers 5 lesen wir, Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und wir lesen weiter und wir lesen, wie der Engel Petrus die Türen geöffnet hat. Als Antwort auf Gebet. Er hört das Gebet. Kapitel 13, die Gemeinde in Antiochien. Kapitel 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Wieder sie haben den Herrn gedient. Das heißt, sie waren im Lobpreis, im Gebet. Und der Heilige Geist konnte sprechen und sagt, sondert mir den Barnabas und den Saulus aus. Sendet sie zur ersten Missionsreise aus. Vers 3, da fasteten und beteten sie. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ich glaube, dass die große Frucht von Paulus in seinem Dienst, dass es auch eine Frucht war von dieser Gemeinde in Antiochien, seine Heimatgemeinde, die beständig für ihn gebetet hat. Was passiert, wenn wir für unsere Missionare beten? Wir haben mit Anteil an dieser Frucht. Und ich denke, das war ein Geheimnis des Dienstes des Paulus. Paulus war nicht alleine. Wir wissen, Paulus hat viel gebetet, aber er hatte auch diese Fürbitte hinter sich. Ein Grund, warum der Herr durch ihn so viele Menschen erreichen konnte. Kapitel 14. Vers 23. Diesen neu gegründeten Gemeinden. Heißt es, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an dem sie gläubig geworden waren. Also Gebet für die Ältesten. Kapitel 15, das Apostelkonzil. In Vers 28 lesen wir, die Apostel sagen, denn es hat
dem Heiligen Geist und uns gut erschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Dem Heiligen Geist und uns gut erschienen. Offensichtlich waren die Apostel gemeinsam dort und haben gebetet. Und der Heilige Geist konnte sie führen, konnte zu ihnen sprechen. Seinen Willen auf ihr Herz legen und sie führen. Diese Leitung des Heiligen Geistes wieder als Frucht in diesem Kontext vom Gebet. Im Kapitel 16, dieses Gesicht des Paulus, wo der Mann aus Mazedonien ihn nach Europa hinüberruft. Wieder ein Paulus, ein Mann, der offen war, dass der Herr zu ihm sprechen konnte. Und dann in Philippi, wir kennen die Sache, der Paulus und der Silas werden ins Gefängnis geworfen. Und im Vers 25, in Kapitel 16, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Also sie beten und Lob singen und es ist ein Erdbeben und die Türen werden geöffnet. Kapitel 18, im Vers 9. Herr begegnet, spricht ermutigt den Paulus inmitten dieser Verfolgungen. Der Herr sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Interessant, der Herr spricht zu ihm in der Nacht. Vielleicht hat er eine Gebetsnacht gehabt, der Paulus. Wieder der Herr spricht zu ihm. Vers 19 haben wir dieses Treffen. Warte mal, Vers 19 im Vers 6, da will ich hin. Wo Paulus diese Johannesjünger in Ephesus trifft, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten. Das heißt es, als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Und ich denke impliziert, Paulus legt ihnen die Hände auf und betet für sie. Und als Reaktion, sie empfangen den Heiligen Geist und das Erste, was der Heilige Geist in ihrem Herzen wirkt, ist, dass sie beten. Dass sie in Sprachen beten und Weissagen. Dann sehen wir dieses große Werk des Herrn, diese Wunder in Ephesus. Kapitel 20 trifft sich der Paulus auf seiner Rückreise nach Jerusalem mit den Ältesten in Ephesus. Kapitel 20 im Vers 36. Als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Kapitel 21, Vers 6. Auf seiner Reise, als sie durch Tyrus kommen. Im Vers 6. Als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Kapitel 22, der Tumult in Jerusalem, nachdem der Paulus im Tempel gesehen wird. Paulus redet zum Volk, richtet seine Rede an das Volk und dort wiederholt er seine eigene Bekehrungsgeschichte, die wir im Kapitel 9 gehabt haben. Lesen wir vom Vers 6 im Kapitel 22. Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, er betete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Also wieder der Herr führt den Paulus in dieser Zeit, wo er mit ihm spricht, wo er betet. Führung als Folge von Gebet. Vers 17. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden ein Zeugnis über mich nicht annehmen. Wieder Führung als Folge von Gebet. Kapitel 23. Paulus ist in Haft, in römischer Haft, dort in Jerusalem noch. In Vers 11 heißt es: In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst auch du in Rom zeugen. Kapitel 27. Auf der Schiffsfahrt, auf der turbulenten, stürmischen Schiffsfahrt von Caesarea nach Rom. Wieder in Vers 21. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Herrn, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir. Und er sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Wieder, ich denke, Paulus hat gebetet in der Nacht auf dem Schiff und der Herr konnte zu ihm sprechen. Dann unten im Vers 34 ermahnt er sie zu essen. Ich ermahne euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein hartes Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt hatte und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen, und als er gebrochen hatte, begann er zu essen. Also er betet, er dankt Gott für sein Essen. Kapitel 28, sie stranden in Malta. Wir sehen das Gebet des Paulus für den Publius, welcher der Vater von dem Chef der Insel war. Kapitel 28, Vers 8. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen da niederlag. Zudem ging Paulus hinein, und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Und als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herzu und wurden geheilt. Heilung, Wunder. Er hörte Gebete. Kapitel 28, Vers 15. Und von dort kamen die Brüder, als sie uns gehört hatten, uns bis Apiforum und Dres, was immer, entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Wieder Paulus betet. Paulus dankt dem Herrn. Ich denke, bis jetzt sollte uns klar geworden sein, dass das Gebet ein wichtiger Bestandteil der ersten Jünger war und dass das wirklich eine Kraftquelle war, was ihren Dienst getragen hat und wo, ich meine, er hörte Gebete, Wunder, Führung vom Herrn. Gebet hat einen wichtigen Platz unter den ersten Christen, unter den Aposteln. Wie sie gesagt haben im Kapitel 6, im Vers 4, wir werden im Gebet und im Dienst des Volkes verharren. Das war im Dienst des Wortes, Entschuldigung, verharren. Das war ihre Priorität. Wir wissen auch aus den Briefen des Paulus, dass er viel gebetet hat. Epheser 1, 15 bis 16. Ich lese euch das vor. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eure in meinen Gebeten. Philipper 1, 13. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Kolosser 1, 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, der wir es gehört haben, dass sie sich bekehrt haben, für euch zu beten und zu bitten. Das war das Geheimnis seines effektiven Dienstes. Paulus hat ständig gebetet für diese Gemeinden, für diese Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Aber noch wichtiger als im Leben der Apostel, Gebet hat auch einen wichtigen Platz im Leben und im Dienst von Jesus eingenommen, hier auf dieser Erde. Und ich meine, Jesus ist unser Vorbild. Markus 1,35.
Da heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Lukas 6, 12. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Ganze Nacht durch gebetet. Das war die Nacht, bevor er seine Jünger gewählt hat. Ich denke, die haben viel Gebet gebraucht. Jesus betete im Garten Gethsemane. Jesus betete am Kreuz. Aber Gebet war nicht nur ein wichtiger Aspekt vom Dienst Jesu auf der Erde, sondern auch von seinem Dienst jetzt im Himmel für uns. Er betet für uns, er tritt für uns ein. Hebräer 7, 25. Da steht, dass er immer lebt, um sich für uns zu verwenden. Römer 8, 34. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das ist, was Jesus jetzt gerade tut. Er betet für uns, er tritt für uns ein. Also wenn die Apostel gebetet haben, wenn Jesus gebetet hat, sollte uns was sagen. Leute, wir müssen beten. Schlagt auf Epheser Kapitel 6, Vers 18. Die Stelle, wo es um geistliche Kampfführung geht und die geistliche Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat. Und in Vers 18 heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Gebet. Das ist eine wichtige Sache in unserem geistlichen Kampf, in dem wir drinnen stehen. Wir müssen beten. Da tut Gott was. Da werden Menschen freigesetzt. Da wird der Feind zurückgedrängt. Da wird das Reich Gottes gebaut. Und macht euch auch keine Illusion, wenn wir Menschen sind, die zu Betern werden, dann werden wir auch mehr angegriffen werden. Weil hey, dann werden wir für den Feind gefährlich. Ich glaube wirklich, dass Christen, die nicht beten, die einfach so dahin leben, sind nicht wirklich gefährlich für den Feind. Auf der anderen Seite, wenn wir Menschen sind, die beten. Ich glaube, wir werden die Wunder Gottes sehen. Wir werden sehen, wie Gott sein Reich baut, wie Gott große Dinge tut. Aber auf der anderen Seite werden wir auch größere Angriffe erleben. Also eine kleine Warnung auch da drinnen. Aber trotzdem ist es was, wonach wir uns ausstrecken wollen. Ich meine, das ist authentisches Christentum. Es ist, wie sie in der Apostelgeschichte gelebt haben. Wir wissen, Gebet im Glauben ist die offene Hand. Mit der wir von Gott empfangen. Wir lesen im Hebräerbrief im Kapitel 4, schlagt es auf, Hebräer 4, da lesen wir, das Gebet Gottes Weg ist, wie wir Gnade und Hilfe empfangen. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hey, wollt ihr Gottes Reservoir an Barmherzigkeit und Gnade anzapfen? Das ist, wie wir es tun. Gebet. Mit Freimut vor seinen Thron der Gnade kommen. Gebet ist die Art und Weise, Gottes Plan für uns, wie wir Freude empfangen. Johannes 16, Vers 24, sagt Jesus zu seinen Jüngern, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Gebet bringt Freude in unser Leben. Da ist einmal die Freude über erhörtes Gebet. Versetzt euch in diese Apostelgeschichte. Gemeinde kommt zusammen und betet und Gefängnistüren gehen auf, Leute, Tausende bekehren sich. Mann, da war Freude da. Aber ich glaube vor allem auch Freude, weil Gebet Gemeinschaft mit Gott ist. Das ist, was Beten ist. Es ist Gemeinschaft mit Gott, Zeit mit ihm zu verbringen. Zwiesprache mit ihm, mit Jesus. Und das ist, wo unsere Freude herkommt in unserem Leben. Also von dieser persönlichen Zeit mit Jesus. In Psalm 16, Vers 11 heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Hey, das ist der Platz, wo wir Freude finden. In Gottes Gegenwart.
Gebet macht uns frei von Angst und Sorgen. Haben wir erst kürzlich durchgenommen. Philipper, Kapitel 4. Philipper, Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Durch Gebet haben wir schon gesehen, in der Apostelgeschichte empfangen wir den Heiligen Geist und Gottes Zurüstung, seine Kraft für unser Leben. Haben auch am Sonntag drüber gesprochen. Lukas 11, Vers 13, da sagt der Herr Jesus, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Hier willst du Gottes Kraft erfahren, seine Zurüstung des Heiligen Geistes? Betet. Betet. Jesus sagt, während wir auf seine Wiederkunft warten, sagt in Lukas 11, Vers 36, er sagt, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir brauchen Gebet. Einfach ums zu backen. Unser Leben. Durch Gebet, durch Gemeinschaft mit Jesus wird unser Leben richtig ausgerichtet. Und wir werden nicht abgelenkt werden von dieser Welt. Durch Gebet werden wir geistig wachsen. Bibelstudium und Gebet gehören zusammen. Das ist eine machtvolle Sache. Im Gespräch mit Gott, die Führung des Heiligen Geistes, können wir sein Wort verstehen. Wenn wir vor ihn kommen, wird unser Herz weich und er kann uns überführen von unseren Sünden. Und glückselig die reinen Herzen sind, hat Jesus gesagt, und sie werden Gott schauen. Durch Gebet empfangen wir Weisheit und Führung. Stelle, wo Jakobus sagt, wenn er eine Weisheit mangelt, dann bittet. Gott wird euch reichlich geben, aber bittet. Das Gebet empfange ich Führung und Weisheit. Das Gebet werden wir Jesus ähnlich. Wichtiger Punkt. 2. Korinther, Kapitel 3. Vers 18, wenn ihr das aufschlagen wollt. 'Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von Herrn dem Geist geschieht. Wie gesagt, Gebet ist einfach Zeit mit Gott verbringen, Zwiesprache mit ihm. Und das verändert uns. Unsere Zeit mit Jesus, wir schauen seine Herrlichkeit, wir verbringen Zeit mit ihm und das verändert uns in dasselbe Bild vom Geist, vom Herrn dem Geist heißt es, hier geschieht es. Wir werden in sein Ebenbild verwandelt. Gebet bringt Kraft in unser Leben. Durch Gebet kommen Menschen zu Jesus. Wir dürfen beten, sagen, Jesus, mach sie frei, nimm die Blindheit weg. Durch Gebet werden wir selbst gesegnet. Ich persönlich, der Herr, rüttelt wirklich mein Herz auf. Ich möchte es mehr erfahren, was wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Nicht nur ab und zu, hier und da mal, sondern wirklich jeden Tag. Und es scheint ein Schlüssel zu sein, es ist wirklich Gebet. Gebet mit Jesus. Gebet ist nicht nur Gemeinschaft mit Jesus, das, wonach unser Herz sich am meisten sehnt, sondern Gebet ist auch die Art und Weise, wie gesagt, wie wir von Gott empfangen. Gott schüttet seine Segnungen und seine Kraft und das alles nicht einfach so aus, sondern das verheißt der Menschen, die in Beziehung mit ihm sind. Das wünscht er sich. Menschen in Beziehung mit ihm. Aus dieser Beziehung mit ihm heraus empfangen wir. Jesus sagt, diese Dinge bittet und es wird euch gegeben seinen Jüngern. Jakobus 4, 2 sagt uns, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich weiß, wir alle könnten mehr haben. Ich glaube wirklich, wenn wir wirklich verstehen könnten, was Gott uns geben möchte, wir würden sehen, dass wir eigentlich wie Bettler hier rumlaufen. Gott will uns mehr geben. Warum haben wir so oft so wenig Kraft?
so wenig Frucht in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben oder in der Familie, im Ehepartner, in Kindern. Frucht in Bezug auf die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, als Gemeinde. Ich glaube, ein Mangel an Gebet ist viel davon. Bittet und es wird euch gegeben werden, sagt Jesus. Bittet, betet, verbringt die Zeit mit Jesus, Gemeinschaft mit ihm und es wird euch verändern. Betet gemeinsam in der Familie. Es wird eure Beziehungen verändern, Beziehungen heilen. Betet für die bekannten Freunde, die Jesus neu kennen. Es wird sie anziehen, es wird Gottes Kraft freisetzen. Ich habe das den Lobpreisleuten erzählt. Ich habe auf der Heimfahrt von der Konferenz letzte Woche habe ich eine Kassette gehört über Erweckung. Da war ein Zitat, was mich sehr angesprochen hat. Ich weiß nicht genau, von wem das war, von irgend so einem geistlichen Monster. Ich weiß jetzt nicht, ob es Wesley war oder Finney oder irgendeiner von diesen großen Männern Gottes. Und der hat gesagt, was ist Erweckung? Erweckung kommt, wenn Menschen wirklich ernst machen mit Gott in ihrem persönlichen Leben und dann zu Gott ausschreien. Das ist, wo Erweckung kommt. Und ich meine, wir brauchen das. Wir brauchen Erweckung. Ich brauche Erweckung in meinem Herzen. Wir brauchen Erweckung in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich glaube, wir können uns gar nicht ausmalen, was es bewirken würde, wenn wir uns wirklich dieses Vorbild nehmen und ernst machen, sagen, ja Gott, wir sehen. Wir machen das zu unserer Priorität, dich Jesus und die Zeit gemeinsam mit dir. Wir machen ernst in unserem Leben mit dir. Sagen, Gott, zeig mir auf, was noch im Weg steht. Und Gott, dann kommen wir vor dich und wir schreien aus. Zu dir. Schreien aus als Männer für unsere Frauen, für unsere Familien, als Eltern für unsere Kinder, als Gerettete für unsere Familienangehörigen, die den Herrn noch nicht kennen und für unsere Freunde. Wir schreien aus als zu Gott als Gemeinde um seinen Segen, seine Vollmacht. Für von mir aus diese Lobpreisgottesdienste, dass Gott Menschen anrührt und zu sich zieht. Wir bitten für unsere Missionare. Wir bitten um Gottes Führung. Und wenn wir Apostelgeschichte erleben, das ist, was Gott für uns hat. Also lasst uns beten. Lieber Vater, wir bitten um deinen Geist. Vater, wir wissen, dass wir aus uns selbst nicht mal anfangen können zu beten. Gott, wir wissen, dass wir aus uns selbst, aus unserem Fleisch her, dass wir träge sind. Und nicht mal Bock haben zu beten. Nicht mal das Verlangen, Herr. Und wie blöd es ist, Herr. Wir doch wissen, dass Herr in deiner Gegenwart Freude ist und Fülle und dass wirklich das ist, worum es in unserem Leben geht. Sozusagen mit dir. Aber Gott, wir bekennen dir unsere Schwäche. Ich bekenne dir meine Schwäche. Wir bekennen dir das wirklich als Sünde, Herr, als Mangel in unserem Leben, dieser Mangel an Gebet. Wo wir dich zurückhalten, Gott, von dem, was du tun willst. In unserem Leben und durch uns, Vater. Und wir bitten, Vater, ganz neu, dass du diesen Geist des Gebetes in unser Herzen ausgießt. Und Vater, dass du uns hilfst zu beten. Wir wollen bitten, wie die Jünger, lehr uns zu beten, Herr. Mach uns sensibel. Gib uns ein Verlangen, dich zu suchen. Mach uns sensibel für deine Stimme, für deine Führung. Dass wir dir Schritt für Schritt folgen können. Und wir wollen ausschreien, Herr, um die Kraft, um die Vollmacht deines Heiligen Geistes. Gott, wir wollen das sehen in unserer Mitte. Wir wollen sehen, dass Gebete erhört werden, dass Menschen berührt werden und geheilt werden und verändert. Herzen geheilt, Beziehungen geheilt, Gott. Wir wollen sehen, dass Menschen zu dir kommen, die dich noch nicht kennen. Gott, wir wollen sehen, diese Wunder in unserer Mitte, Herr, deine geistlichen Gaben am Wirken, dass wir wirklich Worte von dir bekommen, so wie die Apostel, die Jünger, die gebetet haben und du hast gesprochen, sondern mehr Paulus und Barnabas aus. Vater, wir wollen das erfahren in unserer Mitte. Wir wollen erfahren, Herr, diese ja, Wunder, Vater, dass Menschen geheilt werden. Dass Menschen bekehrt werden. Dass wir verändert werden, Gott. Und wir erkennen, dass es dein Plan ist, dass wir beten. Einfach weil du Beziehung mit uns haben willst. Ich glaube, das ist wirklich dein Hauptgrund, Gott. Aber du sagst, wir haben natürlich ein Bitten. Und wir bitten dich, Herr, lehr uns zu bitten, lehr uns zu beten. Gib uns ein Verlangen, Herr. Mach uns zu Menschen, die immer beten. Während wir arbeiten, während wir essen, Herr, während wir in der Gemeinde sind, wenn daheim zu beten, miteinander. Wenn wir uns mit Geschwistern treffen, sagen, hey, lass uns doch kurz beten. Vater, dass wir Menschen sind, die schnell zu dir laufen und beten, nicht wenn erst alles auseinanderfällt und alles um uns einstürzt, Herr, und wir in Problemen sind, dann schreien, Herr, hilf uns. Sondern Vater, mach uns zu Menschen, die beten, so wie sie atmen, ganz natürlich, wo es selbstverständlich wird. Wirkt es in unserem Herzen, Herr, und ich danke dir, Jesus, dass du für uns betest und dass du für uns eintrittst. Wir bitten jetzt, wenn wir Abendmahl feiern, Herr, begegne uns, Herr, und stärke uns ganz neu. Fach diese Leidenschaft in unserem Leben an, Herr. Das, was wir tun wollen, jetzt Zeit in deiner Gegenwart verbringen. Dich anschauen und dein Werk drüber nachdenken, was du für uns getan hast. Führ uns durch deinen Heiligen Geist, darum bitten wir. In Jesu Namen.